Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 53 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Mittwoch, der 14. Mai. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin. Und bei mir in der Leitung ist aus der Redaktion Beck Aktuell Maximilian Amos. Hallo Max.
Hallo Hendrik.
Ja, die erste Regierungswoche ist rum. In etwa 2 Stunden wird Friedrich Merz seine erste Regierungserklärung abgeben. Ja, und es ist alles anders als zuvor. Alle sind einig wie ein Baum. Naja, außerhalb bei der Kanzlerwahl, die ein bisschen gerüttelt hat, wenn es darum geht, den Kreis der Rentenbeitragszahler zu bestimmen. Bei der Fortgeltung des EU-Lieferkettengesetzes, der Taurus-Lieferung und den Zurückweisungen an der Grenze. Aber ansonsten Friede, Freude, Eierkuchen, wie man sich das von Schwarz-Rot gewünscht hat. Und damit sind wir mittendrin in unseren Themen. Neues von der Grenze. Was gilt denn nun in Sachen Zurückweisungen? Linie Merz oder Linie Dobrindt? Das AfD-Gutachten ist nun doch öffentlich. Was steht drin und was bedeutet das? Die Datenbank OpenJur siegt im Streit um Anonymisierungen von Gerichtsurteilen. Und wir sprechen mit dem Juraprofessor Burkhard Küstermann über NGOs und Gemeinnützigkeit. Ganz zum Schluss geht es dann nochmal um Datenschutz und Obstvorlieben.
Und in Berlin?
Ja, Hendrik, du hast es gerade schon suffisant angedeutet, wenn ich dir das unterstellen darf, dass die neue Bundesregierung ja viel stabiler und seriöser arbeiten wollte, als die alte Ampelregierung das getan hat. Bisher muss man tatsächlich sagen, das klappt wirklich eher so mittel, wenn man sich die ersten Tage anschaut. Nicht nur März verstolperte Kanzlerwahl, jetzt gibt's auch noch ein Vor und Zurück im Migrationsrecht. Innenminister Dobrindt hatte ja angekündigt, dass es Zurückweisungen geben soll an der Grenze, so wie Merz das auch im Wahlkampf versprochen hatte und gesagt hatte, an Tag 1 werde er das per Richtlinienkompetenz in Zweifel anweisen. Jetzt rudert Merz selbst zurück und zwar gleich doppelt.
Ja, das sieht nicht gut aus. Was haben die beiden denn genau gesagt?
Ja, Dobrindt hat vor allem geschrieben, und zwar an den Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Roman, dass er eine, Zitat, mündliche Weisung vom 13. September 2015 zurücknehme. Also wir erinnern uns damals an die Regierung Merkel und die Entscheidung, dass man eben die Grenze nicht schließt, als die Flüchtlingsströme davor standen. Und verwies dabei auf § 18 Absatz 2 Nummer 1 Asylgesetz, wonach eben Schutzsuchende, die aus einem sicheren Drittstaat einreisen wollten, zurückgewiesen werden könnten. So, jetzt sagt Merz aber ein bisschen was anderes, nämlich als er in Brüssel war letzte Woche, hatte er erklärt, dass Kontrollen wie bei der Fußball-Europameisterschaft, also im vergangenen Jahr, stattfinden sollten an den Grenzen. Jetzt gab es zu dieser Zeit in der Tat wohl verschärfte Grenzkontrollen, um das Turnier abzusichern, aber keine Zurückweisung von Asylsuchenden, weil das nach der alten Ansicht der alten Bundesregierung eben rechtswidrig gewesen wäre. Jetzt muss man sagen, Merz hat auch weiter noch gesagt, wir werden auch weiter zurückweisen, aber das alles im Einklang mit europäischem Recht und darüber sind auch unsere europäischen Nachbarn vollumfänglich informiert. Ja, also bislang gab es Zurückweisungen an der deutschen Grenze jedoch, also jedenfalls offiziell kaum, weil das eben nicht rechtskonform angesehen wurde. Deshalb ist nicht so ganz klar, was damit jetzt eigentlich gemeint ist.
Gut, aber Merz sagt ja, man werde zurückweisen. Ist da jetzt ein Widerspruch?
Also der Wortlaut der Äußerung ist ja, wir haben Grenzkontrollen wie bei der EM und wir haben Zurückweisungen wie bisher. Und Berichte über angewiesene Zurückweisungen, die ja wohl faktisch stattgefunden haben mitunter, die wird er wohl kaum meinen, sondern er meint damit ja offensichtlich Zurückweisungen, die offiziell gewollt sind. Und daher fragt sich so ein bisschen, was mit diesem wie bisher gemeint ist. Denn das betreffe ja tatsächlich sonst nur solche, die eben keinen Asylantrag stellen, die man auch unstrittig an der Grenze abweisen dürfte. Das jedenfalls hat aber sicherlich Alexander Dobrindt nicht gemeint mit seiner Ankündigung.
Und wer liegt jetzt richtig, Merz oder Dobrindt?
Also Dobrindt ist ja de facto als Innenminister Chef der Bundespolizei, deswegen gilt da erstmal sein Wort. Das haben am Wochenende dann auch verschiedene Repräsentanten der unterschiedlichen Bundespolizeigewerkschaften, die es ja gibt, betont und gesagt, ja, das Innenministerium schriebe eben Zurückweisungen zwingend vor, sagte Heiko Tegatz von der Deutschen Polizeigewerkschaft gegenüber der Bild-Zeitung. Auch der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Roskopf, bestätigte das der Bild-Zeitung, dass man das eben so verstanden habe.
Und ändert sich denn jetzt was an den deutschen Grenzen?
Also so wie man Dobrindt verstehen muss, schon. Also das geht ja auch aus den Äußerungen der Polizeigewerkschafter hervor. Man will also die Grenzkontrollen intensivieren und Personen zurückweisen. Dazu passen auch Medienberichte, dass jetzt wohl in der Bundespolizei Urlaube gestrichen wurden, Dienstbefreiung zurückgenommen, Fortbildung gestrichen. 3000 zusätzliche Kräfte sind wohl im Einsatz jetzt, um verstärkte Grenzkontrollen durchzuführen. Aber die Polizeigewerkschafter sagen auch, das ist wohl nur Wochen, maximal wenige Monate so durchzuhalten mit diesem Pensum.
Das Ganze ist ja nicht nur jetzt im kommunikativen Sinne ein Problem, sondern auch rechtlich. Darüber haben wir im Podcast schon ein paar Mal gesprochen, deswegen wollen wir es jetzt nicht alles nochmal durchtanzen. Aber also wenn ihr es nochmal hören wollt, das ist, glaube ich, Folge 50, in der wir darüber ausführlicher gesprochen haben. Wie ist denn nun dieser Dobrindt-Erlass rechtlich einzuordnen? Stichwort Notlage.
Ja, genau. Also du sagst es, Zurückweisungen pauschal sind erstmal schwierig, weil die Dublin-Verordnung da ja entgegensteht, also das europäische Recht, wonach erstmal alle Asylanträge geprüft werden müssen. Dobrindt beruft sich jetzt explizit auf eine Notlage, nämlich Artikel 72 AIUV, über den wir auch in Folge 50 schon gesprochen hatten. Und danach haben eben EU-Mitgliedstaaten immer die Zuständigkeit für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. Also wenn die gefährdet wäre, könnte Deutschland theoretisch vom europäischen Asylrecht abweichen. Wie wir damals aber auch schon gesagt haben, ist es wahrscheinlich eher schwer zu begründen. Stichwort sinkende Zahlen, teilweise auch eben diese unkoordinierte Kommunikation der Bundesregierung, die da vielleicht auch sich selber so ein bisschen mit ins Knie schießt. Und auch die Zustimmung zur GEAS-Reform, weil man damit ja eben gerade in einem System zugestimmt hat, das ja darauf reagieren soll auf die Migrationsströme. Und dann könnte der EuGH eben sagen, da haben wir ja Mittel in der Hand, da müssen wir hier eine Notlage erklären. Also auch konservativere Migrationsrechtler sind da skeptisch. Und vor allem ist auch hier wieder Unstimmigkeit innerhalb nicht nur der Bundesregierung, sondern auch innerhalb der Schwesterparteien CDU, CSU. Denn Merz hat in Brüssel erklärt, niemand in der Bundesregierung habe eine Notlage ausgerufen.
Ja, und da vermisse ich fast den alten Merz, der auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so jetzt hier Richtlinienkompetenz, Schluss, aus. Unabhängig, was man politisch denkt, war das ja irgendwie ganz erfrischend, wenn da immer jemand so klar wird. Und jetzt zittert er rum und sagt, ja, nee, doch keine Notlage, aber Zurückweisung, ja, was heißt das jetzt alles?
Ja, genau. Also im Wahlkampf hat er sich eben noch selber auf Artikel 72 auch berufen und gesagt, dann sei halt deutsches Recht im Zweifel wichtiger als europäisches Recht. Also der markige Merz, den du jetzt so ein bisschen vermisst. Vielleicht liegt es auch daran, dass Brüssel jetzt nicht unbedingt der beste Ort war, um diese Äußerung nochmal zu wiederholen.
Und wie lässt sich das erklären? Also gibt es da irgendwie einen Pfad?
Ja, also es geht, glaube ich, hier einfach ums Wording. Also Merz will eben dieses Wort Notlage so ein bisschen vermeiden. Dobrindt und die CSU wollen das ein bisschen pushen, um das aktuelle Vorgehen zu begründen. Ich denke, das kommt so ein bisschen darauf an, wiefern man sich da jetzt schon öffentlich festlegen will. Im ZDF gestern hat der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Hoffmann, auf Nachfrage aber auch nochmal gesagt, es gibt auf jeden Fall Maßnahmen, die auf Artikel 72 gestützt sind. Und er sagt, es sei eben juristisch die Frage, ob man eine Notlage denn ausrufen müsse.
Ich stelle mir gerade vor, wie soll denn das sein? Soll man sich auf den Balkon stellen und sagen, hier ist jetzt Land unter, es gilt 72 oder wie sieht das aus? Also irgendwie klingt das alles nach kleinem Karo.
Ja, finde ich auch. Also Daniel Thüm, Migrationsrechtler auf LTO, auch ein bisschen versucht, diesen Widerspruch zwischen Dobrindt und Merz damit zu erklären, dass eine Notlage ja gar nicht ausgerufen werden müsse. Merz hat ja nur gesagt, die hat niemand ausgerufen, sondern so eine Notlage, die ist halt juristisch entweder da oder sie ist nicht da und am Ende entscheidet das der EuGH. Das ist aber auch, ich sag mal so, kommunikativ ein bisschen schwierig, weil die Öffentlichkeit, die damit ja angesprochen wird, die interessiert sich ja nicht für solche juristischen Feinheiten, sondern für die ist ja die Frage, haben wir denn jetzt eine Notlage oder nicht? Und da ist diese Kommunikation halt einfach total widersprüchlich. Und auch juristisch ist es nur die halbe Wahrheit, wenn man sagt, ja, da muss die Bundesregierung sich ja nicht zu äußern, denn doch, das muss sie natürlich schon. Spätestens wenn dann irgendwann der EuGH nämlich darüber entscheidet, ob eine solche vorliegt, dann muss sie ja Belege dafür liefern und muss dann eben auch begründen, warum denn damals eine Notlage bestand, also zum jetzigen Zeitpunkt.
In Dobrindts Erlass gibt es ja eine Ausnahme für Asylsuchende aus vulnerablen Gruppen, die man nicht zurückweise. Könnte das ein Ausweg aus der ganzen Problematik des Artikel 72 sein?
Also ein wirklicher Ausweg glaube ich nicht, weil es hilft ja nicht darüber hinweg, dass das Dublin-System, die Dublin-Verordnung eben nun mal vorsehen, dass Asylgesuche zu prüfen sind, egal ob ich jetzt aus einer vulnerablen Gruppe stamme oder nicht. Daniel Thüm meint in seinem Beitrag, den wir euch übrigens auch in die Shownotes packen, dass das vielleicht so ein bisschen Eilentscheidungen gegen die Bundesregierung vorbeugen soll. Also das Gericht in Eilverfahren schon mal dieses ganze Prozedere stoppen, wenn man eben das verhältnismäßig angeht. Also wenn man sagt, wir lasten ja vulnerable Gruppen rein, wir sprechen uns mit unseren europäischen Partnern ab. Wenn das so ist, dann zeigt das Ganze meiner Meinung nach, dass es der Regierung da eben vor allem um so einen kurzfristigen Abschreckungseffekt geht. Also dass man jetzt darauf setzt, dass wenn man hart genug kommuniziert und vorgeht in den ersten Wochen, dass dann sowieso die Flüchtlingsströme zurückgehen, weil die Leute vielleicht sagen, okay, da kommen wir eh nicht rein. Und natürlich, dass man jetzt auch so ein bisschen zum Start der Regierung da bei diesem Reizthema Migration eben Tatkraft demonstrieren will, ne? Und der AfD vielleicht so ein bisschen das Wasser abgraben will. Ob das natürlich auch politisch am Ende wirklich aufgeht und auch juristisch, diese Taktik, das wird sich zeigen. Also ich denke, das kann einem auch später durchaus noch auf die Füße fallen.
Ja, also diese Idee, Abschreckungseffekt hatte Thüm ja auch schon mal hier ventiliert und wir hatten schon beide, glaube ich, da ein bisschen Zweifel geäußert, ob man so utilitaristisch mit Rechtsfragen umgehen darf. Dobrindt war aber in seinen ersten Tagen überhaupt sehr aktiv. Wir wollen euch nicht vorenthalten, dass er auch die deutschlandweit größte Reichsbürgergruppe Königreich Deutschland verboten hat. Max, vielleicht ganz kurz, was ist da passiert?
Ja, genau, das Königreich Deutschland kennen vielleicht auch einige, weil es doch eine der bekanntesten und wohl auch die größte Reichsbürgergruppierung in Deutschland war, muss man ja jetzt sagen, wurde schon 2012 gegründet. Das BMI ist ja zuständig für Vereinsverbote und hat eben jetzt diesen Verein Königreich Deutschland verboten, diese Organisation. Voraussetzung dafür ist ja immer, dass deren Zwecke oder Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten. Also so sehen das Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 2 vor und das steht auch nochmal so in Paragraph 3 Absatz 1 Vereinsgesetz. Und konkret wirft man jetzt dem Königreich Deutschland und seinen Köpfen die Bildung einer kriminellen Vereinigung im Sinne von Paragraph 129 StGB vor. Reichsbürger, denke ich, dürften ja allen relativ bekannt sein mittlerweile. Also vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Ne? Das sind eben diese Leute, die den deutschen Staat nicht anerkennen, die deutschen Gesetze nicht anerkennen und dann wahlweise in, naja, Fantasiestaatkonstrukte flüchten. Also das alte Deutsche Reich, was fortbestehe, da gibt es verschiedene Spielarten. Jedenfalls die BRD ist für sie in der Regel kein legitimer Staat. Deswegen leben die dann teilweise in so pseudo-autarken Gruppen, wollen auch keine Steuern zahlen, halten sich nicht an Vorschriften für Fahrzeugzulassung. Das ist, kann man unendlich drüber erzählen. Dieses besagte Königreich Deutschland war vor einigen Jahren auch schon mal im Spiegel TV, glaube ich, in einer größeren Reportage, weil der Kopf der Gründer, der Peter Fitzek, auch eine relativ schillernde Figur ist, kann man sagen. Jedenfalls wirft das BMI vor, den Mitgliedern dieser Vereinigung vor, dass sie einen Gegenstaat geschaffen hätten und wirtschaftskriminelle Strukturen aufgebaut hätten. Das hat Dobrindt in einer Mitteilung seines Ministeriums verlauten lassen. Und man wirft ihnen auch antisemitische Verschwörungserzählungen vor. Jetzt gab es eben Durchsuchungen und es gab auch Festnahmen, darunter eben auch der Gründer Peter Fitzek und noch drei andere mutmaßliche Rädelsführer. Und Fitzek, der sich selber als König von Deutschland immer bezeichnet hat, dem werden zusätzlich auch unerlaubte Eilagen und Versicherungsgeschäfte vorgeworfen.
Der Aufreger der Woche.
So, vergangene Woche haben wir ja über das AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes gesprochen. 1000 Seiten stark oder noch mehr sogar. Und ja, da hatten wir mit Professor Josef Franz Lindner gesprochen, auch über das Verhältnis zum Verbotsverfahren, was es alles bedeutet. Und Lindners zentrale Kritik war ja die Öffentlichkeitsarbeit. Er sagte, dieses Gutachten, das müsse zumindest in so einer Zusammenfassung veröffentlicht werden, was man auch irgendwie vielleicht nachvollziehen kann, aber eben mit dem Quellenschutz abgewogen werden müsste. Tja. Und am Dienstagabend war das dann soweit, aber sicher etwas anders, als BMI und Verfassungsschutz es geplant haben. Cicero und News, Medien also im rechten Spektrum, im Fall von News im besonders krawalligen Spektrum, haben das Gutachten kurzerhand als PDF ins Netz gestellt für alle und jeden. So, und da habe ich natürlich auch schon wild drin rumgeblättert und gesucht und geguckt. Und es gibt da so ein paar bemerkenswerte Dinge, die einem sofort ins Auge springen. Ja, also 1000 Seiten hat man jetzt natürlich noch nicht verarbeitet und wir haben ja auch schon in der Redaktionskonferenz vorhin besprochen oder gestern besprochen, sollen wir das überhaupt machen? Und ich meinte erst nein, aber wir müssen jetzt doch ein bisschen drüber sprechen, weil es sind ein paar bemerkenswerte Sachen da. Also erstmal, wenn man es aufmacht, sieht man gleich, ne, VS nur für den Dienstgebrauch, nicht weiter spektakulär, darunter steht noch keine Weitergabe außerhalb des VS-Verbundes ohne Zustimmung des BIV. Und interessant fand ich dann noch, dass es PDF-Scans sind. Also normalerweise, wenn man als Journalist Sachen durchgestochen bekommt, dann sind das eigentlich ganz normale PDFs. Aber hier ist es kopiert, natürlich um ja die Herkunft dieser Zettel zu verschleiern. Da ist die Kopie immer noch eigentlich das Mittel der Wahl.
Ja, was steht denn jetzt eigentlich drin? Also das ging ja immer darum, dass das BfV, glaube ich, auch gesagt hat, dass man ja das nicht rausgeben könne, um eben potenziell Quellen zu schützen. Müssen denn jetzt Quellen des Verfassungsschutzes um ihre Aufdeckung fürchten?
Ja, also wie gesagt, es sind über 1000 Seiten. Die hat vermutlich noch keiner ganz gelesen, der nicht zuvor schon darauf Zugriff hatte. Aber es gibt so ein paar aufschlussreiche Formulierungen ganz zu Beginn. Da ist die Rede von der Art der aufgeführten Belege. Geprüft werden demnach Verlautbarungen und Aktivitäten von Repräsentanten, Funktionsträgern sowie Gremien, Organisationseinheiten und Teilorganisationen der AfD. Das ist ein fast wörtliches Zitat. Ich habe nur das Gendern rausgenommen, damit es ein bisschen besser verständlich ist. So, und als Belege, das ist das Interessante, werden programmatische Schriften und Grundsatzpapiere angeführt, Publikationen, Verlautbarungen auf Internetpräsenzen und in sozialen Netzwerken sowie Aussagen im öffentlichen Raum, also Reden auf Wahlkampfveranstaltungen und Demonstrationen. Nicht aber Redebeiträge aus dem parlamentarischen Raum, das begründet der Verfassungsschutz mit Artikel 38 Grundgesetz und dem damit zusammenhängenden erhöhten Schutzstatus. So, aber was offenbar nicht vorhanden ist, sind von V-Leuten übermittelte Eindrücke. Also das, was aus meiner Laiensicht jedenfalls Quellenschutz begründen würde. Dass man also sagt, so ja, wenn dieses und jenes Zwiegespräch zwischen AfD-Funktionären mitgehört wurde, dann kann das ja nur derjenige oder diejenige gewesen sein und zack, hast du deinen V-Mann enttarnt. Sowas findet sich, soweit ich es bislang gesehen habe, überhaupt nicht da drin, was vielleicht auch erklären könnte, warum das jetzt veröffentlicht wurde. Ist der Quellenschutz also nur vorgeschoben gewesen? Das Urteil würde ich mir nicht anmaßen. Wir werden sehen, wie sich jetzt die Debatte entwickelt, wenn dann Leute mit viel mehr Expertise das gelesen haben. Aber ich finde es jetzt jedenfalls nicht offensichtlich, dass da jetzt Quellen enttarnt werden. Insofern, ja, ein bisschen unklar.
Okay, und wenn man jetzt mal so ein bisschen vom Inhalt des Gutachtens weggehen und den breiteren Rahmen, die Wirkung davon betrachten, was ändert sich denn jetzt dadurch, dass das Gutachten öffentlich ist?
Also wir haben ja mit Professor Lindner letztes Mal über dieses Dilemma gesprochen, dass es einerseits irgendwie so ein Veröffentlichungsbedürfnis gibt, so ein Transparenzgebot und auf der anderen Seite den Quellenschutz. Das ist jetzt beseitigt de facto, weil das Ding ist jetzt da und jetzt kannst du es dann auch verwenden in der Debatte, aber auch in den Gerichtsverfahren, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, welche Maßnahmen da sonst nötig wären und vor allen Dingen, welche Nebenwirkungen das hätte für die Justiz, wenn sie dann über geheime Dinge sich besprechen muss und darüber dann Urteile fällen muss, also in einem AfD-Verbotsverfahren. Es gibt natürlich noch mehr Kritik am Verfassungsschutz. Professor Lindner hat sich schon auf Twitter dazu geäußert und hat das Amt daran erinnert, wofür es eigentlich zuständig ist. Das Gesetz kenne keine Kategorie gesichert rechtsextremistisch, ermahnt er den Verfassungsschutz dort, genauso wenig wie linksextremistisch. Und das BfV arbeite also insofern mit einem nicht rechtlichen, also einem juristisch unzutreffenden Begriff. Kann man jetzt Wortklauberei nennen, aber ja, irgendwo hat er einen Punkt. Und dann mahnt er an die Voraussetzung des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Und da geht es eben darum, dass man einen Personenzusammenschluss beurteilt und der sei nur habe nur dann eine verfassungsfeindliche Bestrebung, wenn sie ziel- und zweckgerichtet darauf abzielt, die freiheitlich-demokratische Ordnung oder einen ihrer tragenden Grundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen. Und er sagt jetzt, dazu genügen nicht bloß Meinungsäußerungen, zugespitzt polemische oder unappetitliche Äußerungen oder politische Überzeugungen. Er sagt, das Gutachten und diese Einstufung wären also nur dann haltbar, wenn es konkrete Belege dafür enthielte, dass die AfD als Gesamtpartei auf eine Beseitigung tragender Grundsätze des Grundgesetzes ziel- und zweckgerichtet hinarbeitet. So, und dann ermahnt er noch, dass die Voraussetzungen für ein Verbot, über das wir ja schon gesprochen haben, nochmal höher liegen. Und nach diesen Maßstäben müsse man nun das Gutachten lesen. Und ja, das ist so ein bisschen der Eindruck, wenn man da durchblättert durch die 1000 Seiten, es ist halt ganz viel, es ist ein bisschen Deutschaufsatz. Ne? Also überall wird irgendwie ein Zitat rausgezogen und da wird gesagt, warum das jetzt den Holocaust relativiere, zumindest indirekt. Und ja, nach dem Maßstab wird da gearbeitet. Und ja, auch ich habe so ein bisschen vermisst, so die Smoking Gun. Aber vielleicht habe ich sie auch nur noch nicht gefunden und ja, wir müssen da insofern ein bisschen abwarten. Eins steht allerdings jetzt leider schon fest, die Gewinnerin ist einmal mehr die AfD. Die hat nämlich jetzt getwittert, ein großes Bild von Alice Weidel und da drauf steht dann alles für Deutschland, also Alice für Deutschland in Anlehnung an den verbotenen SA-Slogan oder die Losung alles für Deutschland. Und das ist ja, das beschreiben die dann auch, das sei dann Beleg für gesichert rechtsextrem und kommentieren das mit: die Absurdität der Belegsammlung des Bundesamts für Regierungsschutz ist kaum zu fassen. Ja, so ist das halt. Jetzt machen die das wieder zu einem Gewinn für sich. Hätte man vielleicht absehen können, dass das so laufen wird. Insofern finde ich die Kommunikationsstrategie kritikwürdig. Zum Schluss vielleicht noch ein Lesetipp zum ganzen Thema, was sich dann anschließt, nämlich das AfD-Verbotsverfahren. Dazu hat der SZ-Redakteur und Jurist Ronen Steinke was geschrieben, nämlich so nach dem Motto: Was wäre wenn? Was wäre denn nun dann eigentlich, wenn nun doch die AfD verboten würde? Und er schreibt, die erste Folge wäre, dass mit sofortiger Wirkung alle Mandate der AfD nichtig wären. Das heißt, die Vertreter der Partei fliegen aus den Parlamenten. Es würde Razzien in allen Büros der AfD geben. Und im Bundestag würden 151 Sitze der AfD leer bleiben, was dann bedeutet, Rot-Rot-Grün hätte auf einmal eine Mehrheit.
Ja, also dieses Szenario. So schnell kann es gehen.
Ja, so schnell kann es gehen. Und ja, ich glaube, ich kann es der Fantasie überlassen, was dann hier so los wäre, wenn man das bewirkt. Also ich glaube, ich will jetzt kein Plädoyer gegen AfD-Verbot halten, aber ich glaube, diese Dinge muss man alle immer mitdenken. Und ich muss gestehen, obwohl ich das Verfahren kritisch sehe, den Gedanken habe ich mir jetzt auch noch nicht gemacht. Insofern vielen Dank an Ronen Steinke, und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Genauso wie natürlich die Links zu Cicero haben wir uns jetzt ausgesucht aus offensichtlichen Gründen, wo ihr dann die Links zum nicht mehr ganz so geheimen Geheimgutachten findet.
Das hat uns bewegt.
Ja, wir lesen ja beruflich nicht nur Gutachten zum Extremismus in der AfD, sondern auch vielfach Gerichtsentscheidungen natürlich, über die wir ja euch hier immer vieles erzählen. Und dabei hilft es jedenfalls ganz allgemein enorm, wenn diese dann auch öffentlich zugänglich sind, was ja nicht immer der Fall ist. Denn die Praxis der Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen in Deutschland ist gelinde gesagt ein Flickenteppich. Also jedes Bundesland macht es anders, dann gibt es wieder Unterschiede je nach Gerichtszweig. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Also man kommt beileibe nicht an jede Gerichtsentscheidung, die in Deutschland so ergeht, einfach so dran. Deshalb leisten da eben solche Datenbanken, die es ja mittlerweile vielfach gibt, wertvolle Dienste, unter anderem die gemeinnützige und frei zugängliche Plattform OpenJur. Die bezieht und veröffentlicht dann eben Gerichtsentscheidungen aus ganz Deutschland, kann man auf der Seite dann alles nachlesen, und hatte deshalb jetzt aber Streit, und zwar mit einem Rechtsanwalt, der unter anderem Schadenersatz wegen fehlender Anonymisierung seines Namens in einem Gerichtsbeschluss forderte.
Jetzt gehe ich aber ja davon aus, dass Gerichte sowieso dazu verpflichtet sind, Entscheidungen, die sie herausgeben, zu anonymisieren. Ich weiß, dass ich, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen mal abfrage, so ein Gericht sich gerne mal um ein paar Tage Zeit lässt, bis man das Ding dann endlich bekommt, weil es noch anonymisiert werden muss. Also was ist hier denn schiefgelaufen?
Ja, absolut. Also ich kenne das auch aus meiner täglichen Arbeit. Ne? Das ist es. Die sind da eigentlich immer sehr vorsichtig. Hier weiß ich nicht genau, was schiefgelaufen ist, aber auf jeden Fall hat die Berliner Senatsverwaltung, die da für die Veröffentlichung zuständig war, einen Beschluss des VG Berlin, der eben diesen Anwalt betraf, anscheinend nicht anonymisiert und dann an OpenJur weitergespielt. Beziehungsweise OpenJur hat es dann von denen bezogen über ihre Kanäle. Und das hat dazu geführt, dass dann auf deren Website eben diese Entscheidung mitsamt Namen und auch einigen, ich sag mal, pikanten Details über die finanzielle Situation dieses Rechtsanwalts einsehbar war.
Du hattest mich bei pikante Details. Was steckt da drin?
Das dachte ich mir. Ja, also es ist in der Tat relativ pikant. Es ging in dem Verfahren eigentlich erstmal um einen Streit mit dem Versorgungswerk. Das klingt noch nicht so super juicy. Allerdings wird es dann besser, wenn ich sage, es geht um verspätet gezahlte Versorgungsbezüge, weswegen das Versorgungswerk dann gegen ihn eine Zwangsvollstreckung betrieben hat. Und in dem Zusammenhang gab es dann auch Ausführungen zu seinem ehemaligen Arbeitsplatz und dass er zum Beispiel eine Zeit lang Arbeitslosengeld 1 bezogen hatte.
Das ist nicht gerade angenehm, aber ich glaube, wir müssen uns irgendwann nochmal über die Wortbedeutung von pikant unterhalten. Aber trotzdem, jetzt hat er ja wahrscheinlich irgendwie Rechtsgrundlagen gefunden, wie er dagegen vorgehen kann.
Ja, genau. Also er hat OpenJur erstmal abgemahnt unter Hinweis auf einen DSGVO-Verstoß und 823 BGB in Verbindung mit seinem Persönlichkeitsrecht. Und die haben das auch gleich anonymisiert, aber er wollte dann eben auch Schadenersatz haben. Und deshalb ist er vor Gericht gezogen, wo er jetzt aber verloren hat. Den Anspruch hat er unter anderem begründet mit eben 823, mit 1004, der da immer noch mit zitiert wird aus dem BGB, und dann eben seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und das ist aber genau das Problem hier, denn dieses erfordert ja eine Abwägung zwischen dem Veröffentlichungsinteresse und der Privatsphäre einer Person. Sonst kriegt man noch keinen Schadenersatz für eine Rechtsverletzung. Und das hat eben das Landgericht Hamburg, das hier für dieses Verfahren zuständig war, gegen ihn ausgelegt. Die Privatsphäre, haben sie gesagt, die gilt schon. Also das ist hier weiterhin geschützt, obwohl das ja ein von ihm selbst angestrengtes Verfahren war. Und er sich damit ja eigentlich auch in die Öffentlichkeit begeben hat, weil eine Gerichtsverhandlung ist ja prinzipiell erstmal öffentlich. Aber das Gericht hat gesagt, okay, Internetöffentlichkeit ist nochmal was anderes als die Gerichtsöffentlichkeit. Allerdings habe OpenJur hier in Wahrnehmung berechtigter Interessen, wie das so schön heißt, gehandelt. Und vor allem sei die Senatsverwaltung als privilegierte Quelle einzustufen gewesen. Also das heißt besonders vertrauenswürdig. Ergo kann man davon ausgehen, dass die eigentlich die Sachen eben anonymisieren, wie sie es ja auch müssen. Und deswegen, sagt das Landgericht, hätte man schon konkrete Zweifel gebraucht, dass sie das in diesem Fall nicht getan hätten, dass irgendwas mit dieser Entscheidung nicht stimmt. Und da OpenJur ja dann auf Hinweis sofort tätig geworden ist und den Namen getilgt hat aus der Entscheidung, haben die gesagt, nee, das war schon alles okay, so wie die sich verhalten haben. Und eine Pflicht, hier jetzt spezifisch nachzurecherchieren, hätte es nicht gegeben.
So, wenn eine Rechtsgrundlage Spielräume lässt, flexibel ist, Verständnis birgt und menschlich daherkommt, würde man ja eigentlich immer einen Ersatz suchen und den in der Datenschutzgrundverordnung finden, die ja in der Regel erbarmungslos und kategorisch vorgeht. Hat er das jetzt auch gemacht?
Ja, das hat er natürlich gemacht. Und zwar hat er sich unter anderem auf Artikel 82 DSGVO gestützt für den Schadenersatzanspruch. Dieser, sagt das Landgericht Hamburg, sei aber ebenso wie der Unterlassungsanspruch aus Artikel 17, den er noch geltend gemacht hat, gar nicht anwendbar. Denn hier gilt eine ausnahmsweise das Erbarmen der DSGVO, und zwar für Journalisten, die Bereichsausnahme nach Artikel 85 Absatz 2. Und zwar, wenn Daten eben zu journalistischen Zwecken verarbeitet werden, dann, sagt die DSGVO, ist nationales Recht einschlägig. Dann sind wir wieder bei 823.
Mhm. OpenJur ist jetzt also, wenn ich das als richtig verstanden habe, eine journalistische Plattform. Ich hätte jetzt irgendwie die als Datenbank bezeichnet.
Ja, man sieht das und denkt sich dann, ja gut, die sammeln halt einfach und stellen alles so ungefiltert online. Ganz so ist es auch nicht, aber die Hürde, die das LG Hamburg unter anderem auch in Bezug auf BGH-Rechtsprechung hier ansetzt, ist auch relativ niedrig. Also OpenJur fordert Urteile bei Gerichten an, kuratiert sie auch ein bisschen, versieht sie mit eigenen redaktionellen Ergänzungen, sagt das Gericht. Und das reiche dann insoweit für eine redaktionelle Tätigkeit. Dafür spreche ich übrigens auch, dass OpenJur ja manche Entscheidungen auch dann selber nochmal über seine Social-Media-Accounts ausspielt und damit so ein bisschen dem Ganzen einen meinungsbildenden Charakter verleihe. Also das heißt, es ist jedenfalls kein bloßes Datensammeln oder irgendwie Ausspielen von Inhalten Dritter, sondern die machen da was Eigenes mit sozusagen. Das ist die Ratio dahinter. Und deswegen spielt es auch gar keine Rolle, sagt das Landgericht, dass OpenJur viele Entscheidungen schon bloß automatisiert aus Datenbanken übernimmt. Und es geht auch gar nicht darum, ob jetzt dieser Beschluss hier vielleicht händisch mit Leitsätzen irgendwie bearbeitet worden ist, sondern es geht darum, wie die grundsätzlich arbeiten und dass da eben auch eine redaktionelle Komponente mit drin ist. Und selbst wenn OpenJur also überwiegend automatisiert arbeitet, sagen die, ist es immer noch das, was sie redaktionell machen, ausreichend, um hier eine journalistische Tätigkeit drin zu sehen. Anderes würde aber gelten für den sehr virulenten immateriellen Schadenersatz aus der DSGVO, der ja in vielen Gerichtsverfahren momentan eine Rolle spielt. Das poppt ja überall auf. Das hat natürlich auch dieser Anwalt hier gewusst und hat sich auch noch darauf gestützt und hat gesagt, weil diese Datenverarbeitung eben zu spät die Auskunft darüber erteilt worden sei, habe ihn das spürbar unangenehm und emotional stark belastet. Das hat das Gericht dann aber nicht als ausreichend angesehen, denn er habe nicht darlegen können, dass ihm jetzt gerade ein Schaden durch diese Verspätung entstanden sei, ein emotionaler Schaden oder wie auch immer.
So, nehmen wir so an, eine Tür für Ansprüche gegen solche Datenbanken bleibt also offen?
Ja, richtig. Das wird man weiter beobachten müssen, denke ich. Wahrscheinlich interessiert beobachten werden das auch die Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Beck-Verlag, denn das sollten wir jetzt an der Stelle auch nicht verheimlichen. Auch der Beck-Verlag hat natürlich mit Beck Online eine sehr große, kuratierte Datenbank mit Gerichtsentscheidungen aus der ganzen Republik. Also auch da
was? Das ist sicherlich groß. Das habt ihr?
Ja, an dieser Stelle sei das geplagt.
Das kommt ja wie Kai aus der Kiste. Das habe ich jetzt, wow. Also dann, wir hoffen, dass euch das weitergebracht hat und wünschen euch noch ganz viel Spaß in der sehr, sehr guten Datenbank vom Beck Verlag und auch in der Datenbank von OpenJur. Viel Vergnügen.
Einerseits, andererseits.
NGOs sind wesentlicher Teil unseres Gemeinwesens. Sie formen die öffentliche Meinung, sie lobbyieren, sie führen Gerichtsverfahren, immer häufiger auch in Gestalt strategischer Prozessführung. Viele politische Impulse setzen Organisationen, die als links wahrgenommen werden. Das können Umweltbelange sein, aber auch der Kampf gegen Rechtsextremismus oder, wie es oft heißt, Kampf gegen rechts. Hier ist seit einiger Zeit etwas ins Rutschen geraten. Der NGO ATTAC und vielen anderen wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und dann riefen manche NGOs zu Demonstrationen gegen rechts auf, was die Union auch auf sich bezog. Sie zitiert hier Befürchtungen eines NGO Deep States, also staatliche Einflussnahme über NGOs durch Steuerfinanzierung und Steuererleichterung. Deshalb hat die Union der Ampel ganz zum Schluss eine kleine Anfrage gestellt zur Förderung von NGOs, deren politischer Neutralität und der Gemeinnützigkeit. Und das war ein Schock für viele. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Burkhard Küstermann, Professor an der Hochschule Bielefeld. Er arbeitet aber auch als Mediator, Coach, Team- und Organisationsentwickler für gemeinnützige Organisationen. Und mit ihm möchte ich über diese Problematik sprechen. Professor Küstermann, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Begrüßung.
Fangen wir mal ganz sachte an. Wie verunsichert erleben Sie denn die Szene der NGOs, wenn man die überhaupt so bezeichnen kann?
Ich erlebe die Szene schon sehr verunsichert. Es gab eine Veranstaltung der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt zu der Frage der Zulässigkeit politischer Betätigung durch gemeinnützige Organisationen. Und angemeldet zu dieser Online-Veranstaltung hatten sich 460 unterschiedliche Personen. 360 sind erschienen. Das war aber eine so große Veranstaltung, wie ich sie noch nie im gemeinnützigen Sektor erlebt hatte.
Was sind denn da die zentralen Befürchtungen? Lässt sich das irgendwie beschreiben? Liegt das jetzt vor allen Dingen an diesen 551 Fragen oder ist das etwas, was sich über längere Zeit schon angebahnt hat?
Das liegt sicherlich auch an den 551 Fragen. Es liegt aber insgesamt auch daran, dass gemeinnützige Organisationen zunehmend unter Druck kommen und dass sie mitunter angeschwärzt werden beim Finanzamt mit der Aussage, schaut doch mal genau hin, Finanzamt, ob diese Organisation sich wirklich noch im gemeinnützigen Rahmen hält oder ob nicht aufgrund politischer Betätigung die Gemeinnützigkeit abzuerkennen ist.
Dann lassen Sie uns ins Rechtliche kippen. Wo verlaufen denn die Grenzen der Gemeinnützigkeit und warum ist das so relevant?
Wir müssen ein Stück ins Allgemeine gehen. Wir haben einerseits die gemeinnützigen Organisationen und haben andererseits politische Parteien. Und hier versuchen das Recht, eine Grenze zu ziehen. Und diese Grenze ist, glaube ich, auch gut und wichtig. Denn über politische Parteien versuchen wir als Bürgerinnen und Bürger in Wahlen und Abstimmungen Einfluss auf die politische Willensbildung zu nehmen. Und deshalb haben wir ein besonderes Interesse daran, zu wissen, wer politische Parteien finanziert, woher diese Mittel kommen. Und aus diesem Grunde unterliegen politische Parteien in ganz anderer Weise als gemeinnützige Organisationen Transparenzpflichten. Und die Abzugsmöglichkeit von Zuwendungen an politische Parteien ist wesentlich eingeschränkt gegenüber den steuerlichen Abzugsmöglichkeiten bei Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen. Und deshalb brauchen wir eine Abgrenzung zwischen einer parteipolitischen Betätigung einerseits und gemeinnützigkeitsrechtlicher Betätigung andererseits. Und diese Grenze zu ziehen, das ist schwierig.
Und das Verfahren ist ja auch aber kürzlich angepasst worden. Ich habe ein bisschen was gelesen. Ich glaube 60a Abgabenordnung ist das. Ich glaube 2013 ist das richtig eingeführt,
ja.
Wo dieses Verfahren sozusagen formalisiert wurde. Welche Bedeutung hat das denn? Weil das klang erstmal nach einer Stärkung der Zivilgesellschaft.
Der 60a, wir müssen unterschiedliche Situationen unterscheiden. In dem Zeitpunkt, wo eine gemeinnützige Organisation gegründet wird, haben wir nur die Satzung, das Statut, um zu überprüfen, ob eine gemeinnützige Organisation mit den Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts in Einklang zu bringen ist. Aber um wirklich als gemeinnützig anerkannt zu werden, um den Freistellungsbescheid bekommen zu können, brauchen wir neben dem Statut, geschriebenes Papier ist trocken, das muss umgesetzt werden, brauchen wir noch die tatsächliche Geschäftsführung. Und dieser Paragraph 60a, die sogenannte gesonderte Feststellung, die greift zu dem Zeitpunkt, in dem die Organisation errichtet worden ist oder wo die Satzung der Organisation geändert worden ist und die Organisation nicht unter Beweis stellen kann, dass sie die Regelungen der Satzung auch in der tatsächlichen Arbeit mit Leben füllt. Und die Feststellung, die hat nun wirklich den Charakter eines Verwaltungsaktes, die ist bindend, hat eine stärkere Wirksamkeit in rechtlicher Hinsicht, als das vorher der Fall war. Also insofern ist bezogen auf die Satzung die Position der gemeinnützigen Organisationen gestärkt. Hier bei der politischen Betätigung geht es dann aber ja vielfach um die Fragen der tatsächlichen Geschäftsführung, das Leben, das Füllen der Satzung mit Praxis. Und da prüft dann das Finanzamt erneut.
Wie ist das mit den rechtlichen Voraussetzungen? Vielleicht können wir mal ganz kurz sagen, wie wird denn subsumiert? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass eine Organisation trotz einer gewissen politischen Tätigkeit noch gemeinnützig ist? Da gibt es ja bestimmte Kriterien.
Also wir gucken jetzt auf die tatsächliche Geschäftsführung. Und also es gibt drei Kategorien, die ich unterscheiden würde. Punkt 1 ist die Feststellung, eine gemeinnützige Organisation ist keine politische Partei. Das habe ich versucht darzustellen, warum diese Abgrenzung wichtig ist. Mhm. Die zweite Schritt ist aber zu sagen, gemeinnützige Organisationen haben wichtige Zwecke. In der Bildung, im Sport, in der Völkerverständigung, wo auch immer. Und gemeinnützige Organisationen sammeln erhebliche Erfahrung in der Verwirklichung dieser Zwecke. Und gemeinnützige Organisationen wissen, wo Not am Mann ist, wenn es um diese Zweckverwirklichung geht. Und deshalb, wer, wenn nicht diese gemeinnützigen Organisationen, sollten dort ein gutes und hervorragendes Wissen haben, das sie auch in den politischen Willensbildungsprozess einbringen können, um in ihrem spezifischen Bereich dann Fortschritte, Veränderungen bewirken zu können. Und das ist auch in Ordnung und das ist mit dem Gemeinnützigkeitsrecht zu vereinbaren. Das wäre für mich die zweite Kategorie. Und der dritte Aspekt ist zu sagen, wenn eine Organisation zu allgemeinen Demonstrationen aufruft, gegen Rassismus, für Völkerverständigung, dann hält sie sich möglicherweise außerhalb ihres Satzungszweckes auf, sodass das ein Problem ist vor dem Hintergrund des Gemeinnützigkeitsrechts. Da sagt aber die Rechtsprechung und der Anwendungserlass zur Abgabenordnung, das ist vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit unproblematisch, wenn das in vereinzelten Fällen erfolgt.
Ja, vereinzelte Fälle, das ist jetzt ja die Frage. Wenn wir jetzt so eine erstarkte AfD haben, die jetzt gerade in manchen Umfragen vor der Union lag, jedenfalls ziemlich gleich auf, so viel kann man glaube ich sagen. Wenn wir eine Union haben, die vielleicht deutlich nach rechts rückt, auch dafür gibt es ja diverse Anzeichen, sowohl in der Kommunikation als auch in den Personalien, von denen wir jetzt gerade gehört haben, dann wird es ja mehr Menschen auch auf die Straße treiben, die dann sagen, ich will demonstrieren. Sie sagen jetzt für Völkerverständigung, aber man kann ja auch sagen, gegen rechts. Das hat sich ja eingebürgert als Ausdruck. Ich weiß aus meiner früheren Tätigkeit im Ministerium, die CSU, die war damals schon auf der Zinne und hat gesagt, was soll das immer, dass ihr da Programme gegen rechts macht? Wir sind doch auch rechts, das ist doch alles gar nicht schlimm. Da wird doch die Grenzziehung wahrscheinlich ziemlich heikel. Was heißt denn dann nur vereinzelt, wenn jetzt die Leute, sagen wir mal, alle 3 Monate da auf die Straße gehen und dann die NGOs dazu aufrufen? Ist das dann schon zu viel oder ist das dann noch okay?
Da haben wir noch keine Rechtsprechung zu, das wird sich zeigen. Also insofern ist es der Auslegungsbedarf. Ich glaube, dass diese Unsicherheit des Begriffs des Vereinzelten natürlich andererseits aber auch einen Gestaltungsspielraum eröffnet, zu sagen, warum haben wir gerade einen aktuellen Anlass? Warum ist es jetzt heute angebracht, auf die Straße zu gehen? Also Freiheit, Unsicherheit und Möglichkeiten hängen damit dann als Kehrseiten einer Medaille für mich miteinander zusammen.
Das heißt, was bedeutet das jetzt für eine NGO konkret? Muss die dann überlegen, wie oft waren wir da jetzt? Wie können wir das begründen? Muss man da irgendwie Dokumente dann auch vorhalten, falls dann irgendwie jemand dann eben anschwärzt?
Für mich, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich glaube, für mich ist der Punkt erstmal, schaut in eure Satzung und schaut, für welchen Zweck ihr unterwegs seid. Und dann würde ich mir überlegen zu sagen, was brauchen wir an politischen Forderungen, um diesen Zweck auch mit Leben füllen zu können? Und ich glaube, da sind gemeinnützige Organisationen auch gut unterwegs und da können sie viel tun. Und da lässt sich aus meiner Sicht im Einzelfall auch eine Brücke bauen zu allgemeinpolitischen Themen. Also sehr exemplarisch, stellen Sie sich vor, die Sportorganisation, die auftritt für eine Demonstration gegen rechts für Völkerverständigung. Da hätten wir das Problem mit dem Vereinzelt und darf sie das und wo ist da der Rahmen? Sport bedeutet für mich aber auch Fairness und Miteinander und wir sind gleichberechtigt, damit der Sport funktionieren kann. Und das heißt, wenn ich über diesen Weg gehe und argumentieren kann zu sagen, wir brauchen im Sport Gleichberechtigung, damit Sport überhaupt funktionieren kann, dann hätte ich doch schon zumindest ein Stück weit einen Hebel, um erklären zu können, warum bestimmte politische Aktivitäten auch für den Sport wichtig sind und warum ich für dieses Thema auch auf die Straße gehen darf.
Okay, welche Rolle spielt denn jetzt das Bundesfinanzministerium bei der ganzen Sache? Ich hatte mal ein bisschen nachrecherchiert und irgendwie vernommen, dass es da eine zumindest Weisungsbefugnis gibt, was die Landesfinanzverwaltung angeht. Das heißt, wenn wir jetzt da künftig einen Minister haben, wie relevant ist denn das, welche Farbe der hat für die NGOs, die künftig sich in solcher Weise betätigen wollen?
Da würde ich zeitlich noch einen Schritt zurückgehen. Dass das ganze Thema politische Betätigung ins Rollen gekommen ist, ist ja letztlich einer der Punkte gewesen, die Attac-Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2019, wo der Bundesfinanzhof diese Unterscheidung, die ich versucht habe nachzuzeichnen, auch in der Entscheidung einbringt und darstellt. Und in der Tat ist es so, dass wir neben der Abgabenordnung, der gesetzlichen Grundlage für gemeinnützige Organisationen, noch den Anwendungserlass zur Abgabenordnung haben, den AEAO. Und im Rahmen dieses Anwendungserlasses, da konkretisiert das Bundesfinanzministerium, wie einzelne Bestimmungen des Gemeinnützigkeitsrechts zu verstehen sind. Und im Rahmen des Anwendungserlasses, da ist auch aufgenommen, diese Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, da wird sie im Prinzip nachgezeichnet. Und da haben wir als Verwaltungsvorschrift dann die Vorgabe zu sagen, wie es zu verstehen ist, dass gemeinnützige Organisationen sich politisch äußern dürfen. Bedeutet aber auch, dass wenn wir eine andere Farbe im Bundesfinanzministerium haben, weiterhin die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs erstmal bestehen bleibt und das natürlich auch weitergehender Maßstab für die Prüfung der Gerichte sein wird, um die Zulässigkeit der politischen Betätigung zu überprüfen.
Aber wäre es denkbar, dass es einen anderen Anwendungserlass dann gibt?
Das wäre durchaus denkbar. Der müsste aber natürlich dann auch der Prüfung durch die Gerichte standhalten. Und das ist ja auch der Grund, warum sich etwa eine Allianz für Rechtssicherheit, politische Bildung dafür stark macht, zu sagen, wir brauchen eigentlich eine Regelung zur Zulässigkeit politischer Betätigung nicht auf der Ebene des Anwendungserlasses, sondern auf der Ebene der Abgabenordnung, auf der Ebene des Gesetzes.
Ja, da gibt es ja mehrere Bündnisse, soweit ich es gesehen habe. Ne? Da ist man sich offenbar nicht ganz so einig, dass man sich zu einem zusammenraufen konnte. Das ist auch ganz faszinierend. Sie sprechen jetzt schon an im politischen Gestaltungsspielraum. Wir haben ja im Koalitionsvertrag auch Regelungen zur Gemeinnützigkeit. Wie würden Sie die denn bewerten?
Da verlassen wir so ein bisschen das Thema politische Betätigung. Da äußert sich der Koalitionsvertrag nicht zu. Wenn man ihn sich anschaut, das, was dort drin steht, ist ein Stück weit erstmal in aller Abstraktheit doch auch eine Stärkung der gemeinnützigen Organisationen. Also da geht es jetzt sehr ins Detail. Zum Beispiel stellt sich die Frage für kleinere Organisationen, wie ist das mit dem Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung? Was steckt dahinter? Organisationen sind als gemeinnützig anerkannt, weil sie nicht irgendwann Gutes tun, sondern weil sie zeitnah ihre Mittel einsetzen für den guten Zweck. Was bedeutet zeitnah? Das bedeutet im Jahr der Vereinnahmung und im Laufe der folgenden 2 Kalender- oder Wirtschaftsjahre. Und wenn ich Mittel behalten möchte, thesaurieren möchte, über diesen Zeitraum hinaus, dann muss ich mich auf eine Rücklage berufen und sagen, es gibt die freie Rücklage, die Betriebsmittelrücklage, einen Grund benennen, aus dem heraus ich die Mittel thesaurieren darf. Das Gesetz sagt bereits jetzt, dass Organisationen, die Einnahmen von bis zu 50.000 Euro im Jahr haben, von dem Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung befreit sind. Und das heißt, wenn der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung nicht gilt, brauche ich mir auch über die Rücklagenbildung, die mitunter komplex ist, keine Gedanken zu machen. Und diese Summe soll zum Beispiel erhöht werden, dass es nicht mehr 50.000 Euro Einnahmen sind, sondern bis zu 100.000 Euro Einnahmen. Das ist ein Punkt. Mhm. Als zweiter Punkt, der in diesem Zusammenhang auch entsteht, wir haben eine relativ komplizierte Sphärenaufteilung. Also dort, wo gemeinnützige Organisationen tätig sein können, das unterscheiden wir in die ideelle Sphäre, die Vermögensverwaltung, den Zweckbetrieb und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ist erforderlich, weil jede Sphäre mit unterschiedlichen Steuern verbunden ist. Das betrifft insbesondere die Ertragssteuer und die Umsatzsteuer. Und da soll eine Erleichterung erfolgen, dass bis zu 50.000 Euro Einnahmen eine Unterscheidung in diesen Sphären nicht mehr erforderlich ist. Und das würde sicherlich auch eine Vereinfachung für gemeinnützige Organisationen darstellen.
Zum Schluss noch mal eine Frage, ein bisschen allgemeinerer oder auch wertender Natur, was natürlich schwierig ist, weil ich weiß, Sie beraten ja viele NGOs. Aber ist es nicht doch so, dass ein bisschen auch NGOs dazu beigetragen haben, dass es jetzt so ein Backlash gibt? Denn Attac wurde ja die Gemeinnützigkeit aberkannt, das heißt, dass die sind offensichtlich zu weit gegangen, anderen ging es ja genauso. Und muss man da nicht auch den NGOs den Vorwurf machen, dass sie ein bisschen übertrieben haben? Oder sehen Sie da die Verantwortung doch jetzt eher bei den Konservativen, die versuchen hier, ja, ich weiß nicht, ein bisschen amerikanischen Kulturkampf in die Zivilgesellschaft zu tragen?
Das vermag ich nicht zu sagen. Also wenn man sich die kleine Anfrage anschaut, man ist ja schon erstaunt zu sagen, welche Fragen dort gestellt werden an die Bundesregierung, wofür die Bundesregierung gar nicht zuständig ist. Also und da fragt man sich, ist das bewusst so gemacht, um einfach mal mit dem Hammer draufzuhauen, oder ist das wirklich Unwissenheit versehen, was damit zu tun hat? Also da darf man sicherlich offen bleiben. Also das vermag ich nicht zu urteilen. Ich glaube im Übrigen, dass es ein Austarieren auch ein Stück weit ist, zu sagen, welche Räumlichkeiten eröffnet das Gemeinnützigkeitsrecht. Denn diese Grenze zwischen parteipolitischer Betätigung und gemeinnütziger Betätigung ist eben nicht klar zu ziehen. Und insofern ist es immer neu die Frage der Ausjustierung. Und es gibt ja auch durchaus Fälle, die vor dem Bundesfinanzhof waren, wo der Bundesfinanzhof gesagt hat, doch, diese Aktivität, auch wenn es eine politische Betätigung ist, ist in Ordnung und ist vereinbar mit dem Gemeinnützigkeitsrecht. Also ein Beispiel zu sagen, wo eine Naturschutzorganisation sich beteiligt hat an einer Volksinitiative zur Rekommunalisierung der Leitungsnetzwerke, der Netzwerke. Und da hat der Bundesfinanzhof ausdrücklich gesagt, das Thema Umweltschutz läuft eben vielfach auch über gesetzliche Regulierung. Wenn ihr dort etwas bewegen wollt, muss das auch mit einer politischen Beteiligung funktionieren. Und insofern besteht da auch die Zulässigkeit, und wir müssen eben in jedem Fall neu entscheiden, wo die Grenze verläuft. Und ich denke, dass das auch die Herausforderung wäre bei einer wie auch immer gearteten neuen Formulierung der Regelungen zur politischen Betätigung. Auch da wird man auslegen müssen, wo die Grenze verläuft.
Professor Küstermann, ganz vielen Dank. Das war sehr interessant.
Herzlichen Dank Ihnen.
So, jetzt kommt hier nochmal Aktualisierungs-Hendrik, wie du willst sozusagen. Dieses Interview haben wir aufgezeichnet am 25.04. Ist also schon eine Weile her. Normalerweise arbeiten wir hier ja sehr wochenaktuell, aber weil jetzt in den letzten Wochen so viel los war, haben wir dieses ja im Grunde etwas zeitlosere Interview eine Weile liegen lassen. Wir hoffen, ihr vergebt uns das und wollten euch aber darüber zumindest informieren. Max, du erinnerst dich an die Initiative für einen handlungsfähigen Staat, kurz Staatsreform.
Ja, das ging ja ziemlich durch die Medien damals, diese illustre Runde, die sich jetzt Gedanken machen sollte, wie der deutsche Staat endlich in die Moderne katapultiert werden soll.
Genau, lästerliche Stimmen, Klammer auf, auch, Klammer zu, haben ja gesagt, das sind irgendwie so Leute, die viel Tagesfreizeit haben und von der Seitenlinie dann irgendwie reinrufen, was eigentlich jeder schon weiß. Also die Initiatoren waren Julia Jäkel, Andreas Voskuhle, Thomas de Maizière und Pierre Steinbrück, und Schirmherr war ein gewisser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. So, und jetzt dachte man dann ja zeitweise, jetzt geht's dem Datenschutz endlich an den Kragen. Voskuhle war dann in der FAZ zu lesen mit, ja, das habe man alles ein bisschen zu weit getrieben, auch die Gerichte. Man müsse also, oder man könnte einen Richtungswechsel vornehmen. So, und da habe ich gestern Abend mit jemandem, der für die Bundesregierung arbeitet, eine Weile in einer Pizzeria gesessen und mich unterhalten und viele interessante Dinge erfahren. Also manches ist davon noch einfach öffentlich nachzuvollziehen. Ich fange mal bei der EU-Ebene an. Dort ist also diese tolle große Datenschutzreform nun im vollen Gange. Die EU-Kommission plant eine gezielte Vereinfachung der Aufzeichnungspflichten nach Artikel 30 Absatz 5 DSGVO zur Führung von Verarbeitungsverzeichnissen. So, und jetzt halte ich fest, Max, weil jetzt wird wirklich die Kettensäge ausgepackt. Statt auf Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten begrenzt zu sein, soll die Ausnahme künftig gelten ab 500 Beschäftigten.
Ja, da fliegen die Sägespäne.
Ja, also es ist unfassbar. Aber auch gemeinnützige Organisationen sollen dann also von dieser Ausnahme profitieren. Also Jubelstürme, man kann gar nicht mehr mitsehen. Also gut, also Scherz beiseite, es ist natürlich absoluter Pipifax. Und es gibt natürlich auch an diesem Pipifax-Schritt totale Kritik schon. Ne? Der Europäische Datenschutzausschuss sagt so, ja, die Vereinfachung sei grundsätzlich okay, aber man braucht jetzt sofort eine Folgenabschätzung und betont weiterhin die Bedeutung des risikobasierten Ansatzes, also ne? Same, same, but different. Mhm. Und auf der nationalen Ebene ist es auch ganz spannend, was gerade passiert. Und da haben wir ja einen neuen Digitalminister namens Carsten Wildberger aus der CDU. Der war ja früher mal Mediamarktmanager. Das muss ich dazu sagen, weil man es auf der Webseite tatsächlich interessanterweise noch nicht erfährt. Wenn man da auf Minister geht, dann ist das einfach ein bislang ministerloses Ministerium. Aber gut, wir wollen ein bisschen abwarten. Die bauen sich ja auch gerade erst auf. Klar ist aber jetzt schon, wichtige Referate für den Datenschutz sind nicht dort, sondern vom BMU ins BMJ wieder V gewandert, also die Verbraucherschützer vor allen Dingen. Und andere sind im BMI, auch weil man Debatten zur Vorratsdatenspeicherung nicht in irgend so einem Digi-Ministerium haben will. So jedenfalls der Flurfunk. Kann man ja auch ein bisschen verstehen, dass das vielleicht in den Verfassungsressorts bleiben soll. Wir haben also mit anderen Worten zwei Verfassungsressorts, die jetzt gegen den Mediamarkt antreten. Und damit ist, glaube ich, ziemlich klar, wer das Sagen haben wird. Und der Mediamarktmanager, also der Herr Digitalminister, der war nun auch schon mit so einer Tonalität zu nehmen. Naja, wir haben es im Unternehmen mit dem Datenschutz ja auch schon immer hinbekommen. Ja, nur dass meines Wissens der Mediamarkt keine Foundation Models für KI entwickelt oder ähnliches. Aber tja.
Wäre mir auch neu.
Ja. Also alles in allem, aus Datenschutz afuera wird wohl eher eine Datenschutzreform afuera. Mit anderen Worten, es bleibt alles mehr oder weniger so, wie es ist. So sieht es jedenfalls jetzt aus und so eben auch die Einschätzungen, die ich bislang dazu gehört habe. Wir wollen trotzdem irgendwie natürlich optimistisch bleiben, aber ich muss gestehen, in Sachen Datenschutzreform fällt mir das gerade etwas schwer. So, Max, das war's. Ich sage wie immer, danke dir.
Und ich sage wie immer, mir hat's total viel Spaß gemacht, Hendrik. Es ist schon so ein Running Gag, oder?
Es ist ein Running Gag inzwischen geworden und ich freue mich natürlich, dass du von dieser
Idee erreichst. Aber ich meine es ja trotzdem ernst.
Also. Absolut. Ich meine, wir machen das jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge wir zwei beide jetzt schon moderieren und ich weiß ja eigentlich praktisch nichts von dir und deswegen dachte ich, ich möchte mal ein bisschen was von dir erfahren und frage dich, magst du Bananen?
Ah, okay, das ist jetzt deine erste Frage, wenn du so über mich erfahren willst. Okay. Ja. Warum nicht? Ja, grundsätzlich schon. Ja, doch, habe ich nichts dagegen.
Grundsätzlich schon, ja.
So eine Banane. Keine
Einschränkung. Wir sind ja unter Juristen. Ja, also ich persönlich liebe Bananen, anders aber als die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Ja, das geht aus einer Grafik hervor, die das Ministerium über die neue Chefin geteilt hat. Dort wird allerlei mitgeteilt, auch über ihren Werdegang und was sie früher gemacht hat. Aber eben auch die Information, sie mag keine Bananen. Und das finde ich natürlich komplett faszinierend, weil daran definiert sich ja irgendwo ein Mensch. Und man fragt sich auch, was ist passiert? Ist sie mal auf einer ausgerutscht? Also, wir wissen es nicht. Ihr wisst jetzt aber wirklich alles, was ihr über Rechtspolitik in dieser Woche wissen müsst. Schreibt uns gern, ob ihr Bananen mögt, an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Macht's gut.